und wieder ist ein Monat vorbei und es erwartet Sie Herzliches für den Monat Juli mit Constanze Holthoff und Bernd Sternahl.
Liebe Hörerinnen und liebe Hörer, wir stecken sozusagen mittendrin im Sommer, der hoffentlich auch in diesem Jahr eine Weile bleiben wird. Schließlich sind Ferien hierzulande und auch anderswo. Und du hast dich heute so ein bisschen den kühlen Nass im Harz gewidmet.
Ich möchte mal vier schöne Badeteiche vorstellen. Bin ja kein Freund von Freibädern oder sowas, ne? So eine Massenansammlung. Ich gehe, wenn schon, denn gerne baden in irgendwelche Naturgewässer. Und die sollten natürlich möglichst, wenn man nicht so der perfekte Schwimmer ist, auch dann sollten die entsprechende Badestrände haben und natürlich auch möglichst mit Rettungsschwimmern versehen sein und dergleichen. Hm. Weil sonst kann es doch schnell mal gefährlich werden. Und ich denke mal, da haben wir recht interessante Bademöglichkeiten rausgesucht. Der erste, das wäre der sogenannte Priorteich bei Bad Sachsa. Das ist ein Teich für Naturliebhaber. Der hat zwar einen wunderschönen Strand und Liegewiese, aber ansonsten ist nichts drumherum, ne? Blanke Natur. Wunderschöne Gegend mitten in einem 315 Hektar großen Naturschutzgebiet. Dort Priorteich Sachsenstein heißt das. Und der Priorteich ist einer von ehemals 365 Teichen, die die Mönche des Klosters Walkenried im Mittelalter angelegt. 365 Teiche. Das war also mal ein Sumpfgebiet, ist ja mehr oder weniger angrenzend an die Goldene Aue dort. Wurde trockengelegt und für die Fischzucht. Hatten wir ja auch schon mal drüber gesprochen. Ja. Ne? Man ist ja denn pfiffigerweise auf die Idee gekommen, die Mönche, ne? Wenn man zu den Fastentagen kein Fleisch essen darf, dann darf man Fisch essen. Und da wurde ja so alles Mögliche zu den Fischen teilweise mit dazu gezählt. Selbst die Enten, die auf dem Teich schwammen, hat man ja dann, ne?
Ja, ja, schwer im Wasser,
sind sehr gerne. Dann auch mit verzehrt.
Ja, man muss sich eben immer zu helfen wissen.
Genau, und wie ihr sagt, einer von diesen 365 Teichen, heute gibt es etwa noch 50 davon in diesem Gebiet, ist der Priorteich. Und das ist ein wunderschönes, sauberes Badegewässer. Der Teich ist etwa 350 Meter lang und 220 Meter breit. Also ist ein recht großer, ist schon ein See, sagen wir es mal so, ne? Ist nicht allzu tief. Das ist auch immer von Vorteil, sage ich mal. Zum einen ist das Wasser nicht so ganz kalt. Gut, der eine mag es ein bisschen kühler, noch dazu im Hochsommer. Aber ich mag immer nicht so eine kalten Bergseen oder sowas, wo es dann vielleicht nur 14 Grad hat.
Ja.
Gibt es ja auch alles, ja.
Ja, gibt es ja bei uns in Stassfurt, also die in unserem Salzwassersee.
Ja.
Die baden ja auch immer schon so mit bei 14 Grad.
Ja, ja. Ich da so wenn die so richtig Damen, tief sind und dennoch voll beschattet sind von Wald, dann erwärmen die sich auch nicht. Da ist es dann sehr angenehm. Der Teich ist, wie gesagt, meistens nur so 3-4 Meter tief.
Und das wird ja auch Maximum bewirtschaftet oder ist das jetzt Natur pur?
Das ist Natur
ohne
pur,
alles.
Ohne alles.
Ja,
ein schöner Badestrand ist da, ein Sandstrand, Liegewiesen und so weiter. Aber dort ist keine Versorgung weiter. Ist also sehr empfehlenswert, findet man auch problemlos von Bad Sachsa oder Walkenried hin zum Priorteich.
Ja, und hier ist erstmal Bill Ramsey mit Unterwasser.
Und dann hast du noch den treuen Nachbarteich bei Neudorf.
Ja.
Warum ist der so treu?
Das hat man mal so genannt. Das waren mal ursprünglich drei Teiche, die zusammengehört haben. Und so kam das zustande.
Wie ist der treue Nachbarsteich entstanden?
Das ist nun, der hat nun wieder eine andere Entstehungsursache, der treue Nachbarsteich. Der gehört dort zum Unterharzer Bewässerungssystem des Bergbaus.
Ja.
Ist im Grunde genommen das, was das Oberharzer Wasserregal im Oberharz ist, was ja Weltkulturerbe ist, im Kleinen.
Ja.
Man bemüht sich in den letzten Jahren, insbesondere seit der Wende, auch dort vieles wiederherzustellen. Ist ähnlich aufgebaut. Damals war dann der Bergbau in Neudorf, in Silberhütte und in Straßberg, in diesem Revier dort, insbesondere auch Silberbergbau. Und da hat man dann Bewässerungssysteme angelegt und Teiche angelegt, um die Bergwerke und die Hütten mit Wasser zu versorgen. Und der unterste, der letzte davon, das war der heutige sogenannte treue Nachbarsteich, der zu Beginn des 18. Jahrhunderts angelegt worden ist. Dort hat man im Gegensatz zum Oberharzer Wasserregal verhältnismäßig viel Aufwand betrieben. Die Teichsysteme, die waren dort verbunden mit unterirdischen Kanälen. Die haben also aus Eichenbohlen Kanäle angelegt, die praktisch unter den Wiesen und Feldern waren. Oberharz ist ja alles offen, oder größtenteils. Ja, das ist also auch ein sehr schöner und sauberer Teich. Einer von den drei treuen Nachbarn, den faulen Pfützenteich.
Groß ist denn die Pfütze?
Der ist nicht allzu groß, nicht der mehr. Ist auch mehr in dem Zustand. Macht's Bahnen keinen Spaß, der ist zugewachsen, der ist verschlammt und dergleichen. Ne? Aber der treue Nachbarsteich, der hat nun wieder eine andere Entstehungsursache, der treue Nachbarsteich. Der gehört dort zum Unterharzer Bewässerungssystem des Bergbaus. Ja. Ist im Grunde genommen das, was das Oberharzer Wasserregal im Oberharz ist, was ja Weltkulturerbe ist, im Kleinen. Man bemüht sich in den letzten Jahren, insbesondere seit der Wende, auch dort vieles wiederherzustellen. Damals war dann der Bergbau in Neudorf, in Silberhütte und in Straßberg, in diesem Revier dort, insbesondere auch Silberbergbau. Und da hat man dann Bewässerungssysteme angelegt und Teiche angelegt, um die Bergwerke und die Hütten mit Wasser zu versorgen. Und der unterste, der letzte davon, das war der heutige sogenannte treue Nachbarsteich, der zu Beginn des 18. Jahrhunderts angelegt worden ist. Dort hat man im Gegensatz zum Oberharzer Wasserregal verhältnismäßig viel Aufwand betrieben. Teichsysteme, die waren dort verbunden mit unterirdischen Kanälen. Die haben also aus Eichenbohlen, Kanäle angelegt, die praktisch unter den Wiesen und Feldern waren. Oberharz ist ja alles offen.
Ja.
Oder größtenteils. Ja, das ist also auch ein sehr schöner und sauberer Teich. Einer von den drei treuen Nachbarn, den faulen Pfützenteich, einer davon.
Wie groß ist denn die sogenannte Pfütze?
Der ist nicht allzu groß,
sag ich mal.
Der ist auch nicht mehr in dem Zustand. Da macht's Bahnen keinen Spaß, der ist zugewachsen, der ist verschlammt und dergleichen. Ne? Aber der treue Nachbarsteich, der ist doch recht groß, hat ein Stauvolumen von 73.000 Kubikmetern, das ist also schon ganz schön. Früher war dort ein großes Ferienlager zu DDR-Zeiten, das ist heute nicht mehr, aber heute ist dafür ein Campingplatz dort und man hat da also auch Versorgung. Man kann dort auch direkt mit dem Auto anreisen, von Neudorf her. Ist also recht unkompliziert. Und die haben dort auch, wie gesagt, schöne Liegewiesen. Ist alles gepflegt. Und vor allen Dingen, es ist auch für Kinder geeignet. Es ist nicht gleich so tief und dergleichen. Ist
also, so. Also mehr für unsere Region des Nord- und Ostharzes.
Gleiche trifft auf den Bremer Dammteich in Gernrode zu. Ist zwar ein Stückchen weg von Gernrode, gehört aber dazu, oben Richtung Harzerode, 6 Kilometer weg von Gernrode. Bremer Dammteich oder früher auch Hirschteich genannt, ist ein sehr, sehr sauberes Gewässer. Wird immer, also jedes Jahr gibt es ja immer dann im Frühsommer diese Gewässerchecks und Gewässertests. Und der Bremer Dammteich ist jedes Jahr, wird mit hervorragender Wasserqualität eigentlich
benannt. Hier ist auch gerade ein schönes Bild, offenbar so im Herbst aufgenommen, wie es aussieht, und das... Richtig romantisch wirkt das alles.
Also eine sehr schöne Zufahrt mit asphaltierter Straße, ist ein alteingesessener, bekannter Campingplatz, alle möglichen Versorgungseinrichtungen da.
Ja, auch so ein bisschen was für Familien und auch Volleyball spielen.
Im Sommer
vielleicht
wird auch von den Betreibern häufig werden am Wochenende und so weiter Veranstaltungen durchgeführt. Ja, der ist ursprünglich mal angelegt worden von den anhaltischen Grafen. Weil das dort oben ihr Yachtrevier war. Und da haben sie dann häufig, insbesondere auch mit Gästen und dergleichen, sind sie auf die Hirschjacht gegangen. Und darum früher auch mal Hirschteich. Und da waren ziemlich viele sumpfige Gebiete. Und um die Hirschjagd zu vereinfachen, das ist dort auch ein ziemlich wildes Gebiet gewesen. Früher unterhalb des Rambergs, nicht weit davon weg, steht ja auch das Bärendenkmal. Also der letzte erschossene Bär im Harz. Haben dann die einheitischen Grafen dem Ingenieur Bremer den Auftrag gegeben, dort das mehr oder weniger trocken zu legen und einen Stauteich einzulegen. Mhm. Und dieser Stauteich wurde dann nach dem Baumeister Bremer, Bremerteich benannt. Und die Zuleitungen und Ableitungen des Wassers Bremer Graben. Wie gesagt, hat eine schöne Liegewiese, hat
Herberge gibt es auch noch mit 40 Betten.
Der Bereich, wo man praktisch ins Wasser reingeht, ist mit Sand ausgestattet, sage ich mal so. Ne? Ist auch nicht gleich sehr tief, sodass man da auch schön mit Kindern baden kann. Ist bewacht und alles drum und dran. Es gibt dort oben auch, wenn man da mal übernachten will oder ein paar Tage länger bleiben will, gibt es auch ziemlich einfache Hütten
so, ne,
die man mieten kann. Und ansonsten Vollversorgung, kleiner Biergarten, Verkaufseinrichtung und dergleichen.
Ja, bei uns in Stassfurt oder in Löderburg besser gesagt, da ist ja der Löderburger See, der hat sich ja so entwickelt, dass schon manchmal bald zu viele Leute da sind. Also der boomt wie verrückt.
Ja. Ja?
Wir haben auch jetzt noch neue Hütten hingestellt, ich glaube 10 Stück. Mhm. Und wenn man da hingeht, auch am Wochenende, da ist immer was los.
Ja, beim Bremer Teich ist halt der Vorteil gegenüber manchen, Badeseen, den man irgendwo in Zentren hat und dergleichen. Es ist nie so sehr überlaufen und er hat auch einen riesigen Parkplatz. Man hat also nie Parkplatzprobleme.
Ja, das
hat man ja bei anderen
Teilen
oftmals, ne, dass man hinkommt und weiß nicht mehr, wo man sein Auto abstellen kann, weil alles rammelvoll ist. Mhm. Also das trifft da eigentlich selten zu. Mhm. Und im Grunde genommen, wer schwimmen kann, kann man ringsrum baden.
Ja.
Na. Man sollte, wie gesagt, mit Kindern grundsätzlich den bewachten Bereich dort nutzen. Aber ja, und letztendlich noch den sogenannten Kuttelbacher Teich, der ist in Hahnklee.
Im Oberharz also und wird wohl auch bewirtschaftet und mitten im Ort.
Also für Leute, die da nicht irgendwo so großen Wert legen, nur auf Natur ringsrum, sondern die anschließend gleich mal dann ins Restaurant gehen wollen oder ins Café. Café ist direkt dabei beim Kuttelbach. Also mitten im Ort Hahnklee ist auch ein sehr schönes, sauberes Gewässer. Der ist entstanden im 17. Jahrhundert als einer von zahlreichen Bergbauteichen.
Ja.
Und nachdem der Hahnklee sich entwickelt hat zum Kurort und Touristenort, ist er dann später umgenutzt worden und ist jetzt ein wunderschöner Badeteich, der 450 Meter lang und 160 Meter breit ist. Bundesstraße oder die Landstraße L516 führt mehr oder weniger am Badeteich vorbei, so dass man da auch nicht groß suchen muss, sondern unkompliziert hinfindet. Parkplätze sind auch dabei. Wie gesagt, fürs Wohlsein sorgt das Café See Perle, was unmittelbar am See liegt und auch gleich daneben sind dann weitere Restaurants und dergleichen. Gibt es auch Biergarten und Seeterrasse und dergleichen.
Ja, alles was so dazu gehört.
Und auch Boote auszuleihen und dergleichen, Kinderspielzeuge, Spielplatz und solche Dinge sind vorhanden.
Ja, sozusagen fast das volle Programm, was so dazugehört.
Ja. Das muss nun jeder für sich entscheiden, ob er mehr Natur haben will oder so ein bisschen alles schon.
Es liegt ja auch manchmal ein Alter der Kinder und sowas. Ja.
Genau.
Und was sie wollen und
Also das sind 4 von mir sehr zu empfehlende Bademöglichkeiten, wo man den einen oder anderen vielleicht mal nutzen kann und die auch nicht, denke ich mal, so ganz bekannt sind.
Mein Vater hat früher immer meist nach Thüringen gefahren, also ohne Badehose in der Tasche, die meine Mutter ja immer tragen musste, war ja immer alles Minimalist, sind wir nie losgegangen.
Ja, das waren mir war das genauso. Wir hatten in Germerode damals ein Freibad und als Kinder und Jugendliche haben wir uns den ganzen Sommer über nach der Schule im Freibad rumgetrieben auf der Liegewiese. Mhm. Da waren alle, die aus den umliegenden Ortschaften schwimmen mussten wir sowieso lernen, das war war ja auch kein Problem, jeder konnte im Grunde genommen schwimmen Und ja, da hat man seine Freizeit verbracht. Heute ist das natürlich auch teilweise schon ein Kostenproblem.
Mhm. Ja. Was kam
damals über? Hat man, ich weiß nicht, für 4 oder 5 Euro die Kinder eine Jahreskarte gekauft und dann konntest du da rein. Mhm. Ne? Heutzutage ist es ja teilweise schon in Freibädern oder sowas doch eine mehr oder weniger Kostspiele angelegt.
Bei uns gab es praktisch in Weidenfels nur ein klassisches, sag ich mal, Betonbad, also schon richtig neu gebaut, ein 10-Meter-Turm. Oder man musste in einen Nachbarort fahren, also vielleicht 20 Kilometer weg. Ja. Darum sind wir meistens immer in das Schwimmbad gegangen. Man ist ja als Kind auch ein bisschen bequem. Wir sind immer mit dem Roller hingefahren, so 5 oder ich glaube 10 Pfennig kam das. Und dann ab 18 Uhr haben sie immer gesagt, alle Jugendliche unter 16 Jahren müssen jetzt das Bad verlassen. Und da war dann die Mutter auch beruhigt. Wir hatten ja auch immer keine Uhren damals so mit. Ja. Das war dann, wenn der Ruf kam, haben dann immer alle ihre Sachen gepackt und sind nach Hause gegangen.
Na, ich sag mal, damals war ja das alles anders. Es war ja alles schlicht und einfach. Ne? Man hat sich halt selbst beschäftigt und bespielt.
Ja, genau.
Ne? Man hat da gesessen und hat Karten gespielt.
An Sprungturm gab es da noch.
Ja, die hatten wir auch. Das war ja in
Zehn Meter.
Ein richtiges, das Autobad, auch so ein richtig betoniertes Becken. Ne? 3 Meter Sprungturm, 1 Meter Sprungturm, Seilbahn. Aber ansonsten hat man halt, wie gesagt, Volleyball gespielt, ein bisschen oder Fußball gespielt und ein paar Tischtennisplatten waren da und damit hatte sich das. Und,
Eis gab es auch.
Was?
Eis gab es auch in dem Schwimmbad. Das weiß ich. Das waren wir gerade alle, die hatten immer so kleine Container geschickt.
Ne? Ja, da war, in Garnerode war damals direkt dabei eine Gaststätte, aber dafür hatten wir ja auch kein Geld. Ne? Wenn man den Durst hatte, den hat man von aus der Quelle getrunken, die da das Bad gespeist hat. Da ist man ja im Grunde genommen hingegangen ohne Geld in der Tasche als Kind.
Einmal sind wir mit dem Bus gefahren, mit dem Nachbarort. Und da hat uns doch jemand das Geld geklaut und da musste man dann vorzeitig aussteigen. Ja. Und zu Hause haben sie alle gewartet, wo wir bleiben. Wir hatten ja nun kein Geld mehr. Sind wir dann zu Fuß gegangen. Das wäre heute unmöglich.
Ja, nun sind wir bei den Harzer Badeseen ein wenig in unsere Vergangenheit zurückgedriftet. Und hier nochmal ein Song von Wenke Mühre, Baden mit und ohne.
Ja, jetzt haben wir uns erfrischt. Und wie geht's nun weiter mit deinen Tipps?
Ja, kommen wir erstmal zu einem Geburtstagskind des Monats Juli, würde ich sagen. Und da habe ich heute mal einen Physiker ausgewählt mit namens Harry Denver. Wird den wenigsten Leuten was sagen. Harry Denver ist am 11. Juli 1882 in Leimbach geboren. Er ist dann aufs Gymnasium in Mansfeld gegangen, hat dann Physik studiert in Berlin, Göttingen und Dresden. Und nachdem er Assistent war, hat er dann promoviert 1906 in Berlin und ist dann schon bald auch im Jahre 1909 Professor geworden. Dann ist er auf eine Studienreise gegangen nach Teneriffa.
Und da musste er bleiben.
1914 und da musste er dann für 4 Jahre bleiben, weil der Erste Weltkrieg ausgebrochen ist und er keine Möglichkeit gefunden hat, wieder zurückzukehren.
Vielleicht war das auch sein Glück, also dass ihm dadurch nichts weiter passiert ist.
Ja, Demo ist dann, wie gesagt, zurückgekehrt, ist dann nach Dresden gegangen, ist dort Professor an der Technischen Hochschule geworden und die TU Dresden, die gedenkt seiner bis heute seiner Leistungen und verleiht den sogenannten Denver-Preis. Denver war aber jüdischer Herkunft, was dann bei den Nationalsozialisten geführt hat, dass er von der Hochschule entlassen wurde und er dann auch, wie gesagt, seine Probleme gehabt hat und Deutschland daher verlassen hat, nachdem man dann auch ihm gedrängt hat, zwangsweise sein Anwesen, sein Haus zu verkaufen. Er ist dann in die Türkei gegangen und hat da eine Professur gekriegt, hat da gelehrt und ist dann weiter in die USA zur Universität Brunswick, wo er auch als Professor tätig war. Und dort in Brunswick ist er auch gestorben. Nun kommen wir aber mal zu seinen ganz besonderen Leistungen, denn Professoren gibt es ja viele.
Ja, das stimmt. Ja?
Nach ihm ist der sogenannte Dember-Effekt benannt, den Physiker und Ingenieure und Techniker bis heute kennen. Der Dember-Effekt, der beschreibt also die Entstehung einer elektrischen Spannung bei der Einstrahlung von Licht auf Halbleiter. Dieser Effekt ist also Grundlage für Photovoltaik, um es schlicht auszudrücken.
Ja, ja. Ja?
Und er hat diesen Effekt entdeckt und beschrieben. Er hat zwar die physikalischen Hintergründe damals, zur damaligen Zeit, noch nicht wirklich gekannt und verstanden, aber
hat die Grundlagen
entdeckt und hat die Grundlagen dafür geschaffen. Ja? Und das ist eigentlich dieser Dember-Effekt sein größtes Vermächtnis, sage ich mal so. Ja, ist also auch eine Persönlichkeit der Harzregion, von der wohl die wenigsten bis jetzt gehört
hatten. Weil man ja auch darüber nichts erfährt und sei denn, man interessiert sich für die Sachen, dass man irgendwo was liest, aber sonst.
Ja, ist auch meistens leider so, wie in diesem Fall hier, von Leuten, es ist ja immer so, die Persönlichkeiten werden ja immer ihren Geburtsort meistens so geschrieben.
Ja,
ne?
Ja.
Wenn diejenigen dann irgendwo weggegangen sind ins Ausland und nicht zurückgekehrt sind, dann geraten sie in Vergessenheit.
Ja.
Ist oftmals so. Außer es finden sich irgendwelche engagierten Leute, die ja dann oftmals irgendwelche Vereine gründen und sowas dann wieder fördern und versuchen erhalten.
Ja,
entsprechende.
Ja, ja, ja.
Das ist aber in diesem Fall abgesehen vom Dember-Preis in der TU Dresden nicht der Fall.
Mhm.
Das ist also hier in der Region, im Mansfelder Land auch selber sehr unbekannt.
Ja, und nun mal einiges über das frühe Schulwesen im Harz. Ja, das war wohl gar nicht so einfach durchzusetzen.
Ja, es gibt auch insgesamt über die ganze Schulentwicklung, insbesondere für unsere Region, auch sehr, sehr wenig Quellen.
Ja, ja, manchmal, wenn man findet, man ja bei alten Autoren durch Zufall, die dann mal so eine Geschichte geschrieben haben, schon vor x-hundert Jahren, aber da muss man schon mal suchen und zufällig draufstoßen.
Man findet auch mal was aus der Neuzeit, dann aus der frühen Neuzeit von Universitäten oder von den frühen Gymnasien.
Ja. Ja.
Da findet man auch schon mal was. Aber vom einfachen Volksschulwesen im Grunde genommen so gut wie gar nichts. Ja. Und wenn man bedenkt, dass das erst wenige Jahrhunderte her ist, ist es schon verwunderlich. Es war also im Grunde genommen so, dass über das gesamte Mittelalter die einfache Bevölkerung überhaupt keine Bildung erfahren hat. Das war kirchlich festgelegt, letztmalig im 4. Laterankonzil im Jahre 1215 vom Papst, dass die einfachen Bürger einfach nur die Grundlagen des Christentums gelehrt bekommen. Mehr wollte man nicht. Im Mittelalter war ja grundsätzlich Wissenschaft verpönt.
Ja.
Ja, muss man so sagen.
Ja. Ja.
Jeder, der sich dort irgendwo drauf eingelassen hat, der geriet auch schnell mal als Ketzer ins Visier der Kirche. Die einzigsten, die sich damit beschäftigen konnten und durften, waren die Kirchenvertreter selber. So, das hat sich dann begonnen zu ändern mit der Reformation. Und da war Gernrode wahrscheinlich einer der absoluten Vorreiter. Dort wurde 1533 nachweislich schon die erste Volksschule gegründet.
Vielleicht auch mit durch das Kloster, die waren ja teilweise auch fortschrittlich.
Angeblich durch einen gewissen Pastor Stefan Molitor, der die Äbtissin Anna von Plauen überzeugt hat, eine reformierte Volksschule einzurichten und dort auch zu lehren oder zu unterrichten.
Und es kam wohl ja dann auch die Zeit, dass man sich immer mehr mit neuen Dingen befasst hat.
Ja,
wozu man ja auch eine
aber
gewisse
ja unmittelbar später schon wieder die schweren Rückschläge, sprich, das war kurz nach der Reformation, hat aber diese ganze kriegerische Zeit eingesetzt.
Bauernkrieg und alles.
Oder? Ja, Schmalkaldischer Krieg, danach der 30-jährige Krieg,
genau,
der alles wieder zum Erliegen gebracht hat. Und eigentlich nach dem 30-jährigen Krieg oder direkt zum Ende hin sind dann die ersten Überlieferungen für die Harzregion. Da hat sich insbesondere der Herzog Julius zu Braunschweig-Wolfenbüttel dafür engagiert, dass eine Volksschule gegründet und aufgebaut wird. Und hat dazu auch im letzten Kriegsjahr 1647 einen Schulpflichtschulzwang erlassen. Er hat sich das aber einfacher vorgestellt, wie es war.
Ja.
Denn es musste ja auch Leute geben dann, Lehrer, die die Schüler unterrichten.
Und die auch
das
bezahlt werden.
Irgendwie. Und zum Zweiten musste es ja auch Schüler geben.
Ja.
Weil das hat enorme Probleme verursacht. Es war damals so, dass der Pfarrer einen Küster hatte und das war praktisch ja seine Hilfe. Der Küster kam aber im Grunde genommen meistens aus dem bäuerlichen Stand oder aus dem Stand der Handwerker. War also wenig geeignet, um etwas um zu unterrichten, um etwas zu lehren. Meistens konnten sie selber nicht lesen und nicht schreiben. Das war das eine. Das andere war auch die Bezahlung. Ja, es sollte zwar unterrichtet werden, aber weder Staat noch Kirche wollten im Grunde genommen dafür aufkommen. Das war ein sehr großes Problem anfangs, dass der Lehrerstand sehr schlecht angesehen war. Es waren Hungerleider, die gelebt haben von dem, was ihnen die Bevölkerung gegeben hat.
Ja. Wenn sie so, Lehrer nicht leiden konnten, so ungefähr,
so hat er nichts gekriegt. Sagen, ja. Und das hat natürlich dazu geführt, anfangs, dass auch keiner wirklich dazu Lust hatte, das zu machen.
Mhm.
Ja?
Mhm.
Hinzu kam dann auch, dass die Eltern der ländlichen Bevölkerung nicht eingesehen haben, warum sie ihre Kinder zur Schule schicken sollen.
Ja. War ja schon immer so, wie sie bisher gelebt haben und so immer durchs Leben gekommen. Ja.
Und die Eltern waren der Meinung, die Kinder brauchen das nicht. Und die Kinder werden auch zu Hause, auf dem Hof oder wo auch immer gebraucht. Und dazu habe ich hier beispielsweise so eine kleine Überlieferung aus dem Jahr 1667. Das war also kurz nach Ende des 30-jährigen Krieges, wo da geschrieben wird, ein gewisser Hans Bosse hat zwei Söhne bei den Pferden und ein Mädchen bei den Kindern und Gänsen. Henning Blomberg hat einen Sohn von 4 Jahren und eine Tochter von 7 Jahren, welches die Gänse hütet. Er hat schwere Not. Heinrich Pulli ist es unmöglich, einen Mariengroschen, also 8 Pfennig Schulgeld die Woche zu zahlen. Er sagt, falls 4 Pfennig aus der Armenkasse kommen, dann wird er sofort sein Kind in die Schule schicken.
Ja, ja.
Simon Rühmann gibt an, seine Tochter, 12 Jahre, ist so lange zur Schule gegangen, dass sie ein Evangelium lesen könne. Das müsse reichen. Er müsse dieselbe nun zur Arbeit zu Hause behalten. Hans Schatz würde sein Kind gern zur Schule schicken. Er hat aber weder Kleider noch Schuhe für sie. Da hat man gar keine Vorstellung von.
Nee, da hat man keine Vorstellung.
Und es war ja damals auch so, auf dem Land, man hatte ja Hirten.
Mhm.
Ja? Und die Hirten haben ja für die Viehbesitzer, für die kleinen Bauern und Kossaten und so weiter, also die kein eigenes Land hatten, das Vieh jeden Tag ausgetrieben auf die Weide und abends wieder nach Hause getrieben. Und diese Hirten
wurden von den Viehbesitzern praktisch bezahlt.
Der Herzog hat dann einen Brandbrief mehr oder weniger geschrieben, dass es nicht möglich sein kann, dass man einen Hirten bezahlt,
aber einen Lehrer nicht.
Nicht mal dasselbe Geld wie für den Hirten für einen Lehrer übrig hat. Aber er ist dabei auf wenig Gehör gestoßen. Es war halt die Zeit, man sagt immer so schön, der Mensch ist ein Gewohnheitstier. Ja? Und die Eltern waren es nicht gewohnt, lesen und schreiben zu können und zur Schule zu gehen. Und das haben sie also somit auch irgendwo auf ihre Kinder übertragen. Und teilweise war es halt einfach auch so, dass die Kinder zu Hause in der Wirtschaft gebraucht wurden.
Ja.
Kinderarbeit war üblich.
Das fing ja gleich schon an mit 3, 4 Jahren, mussten ja schon alles Mögliche im Haushalt machen.
Ja.
Die Mädchen putzen.
Gut, nun kann man
kochen.
Sich darüber streiten, wenn man heute über Kinderarbeit, ob Gänsehüten nun in diesem Sinne als Kinderarbeit, ne? Aber es musste halt jemand drauf
aufpassen.
Es musste
ja jemand aufpassen, ja.
Ja.
Und wenn man dazu nun mal keine Lust hat, dann wird man ja, wie die Texte sagen, auch ja ein bisschen erfindungsreicher.
Ja.
Ja, das ist ja nun mal so.
Das hat sich natürlich im Laufe der Zeit verbessert. Es haben sich dann natürlich im Laufe der Zeit Leute gefunden, die das als ihre Passion betrachtet haben. Aber sie mussten einfallsreich sein, um überleben zu können, um davon leben zu können, was sie taten. Ja. Ne? Und da habe ich hier mal, das ist natürlich schon verhältnismäßig spät, wir haben eben aus den 1670er Jahren berichtet, jetzt haben wir um 1800 die Aufstellung des Einkommens eines Schulmeisters aus dem Jahre 1800. Das ist also jetzt 217 Jahre her. So, und da steht geschrieben, der Schulmeister erhält Deputat Roggen vom Amt sowie von einzelnen Höfen 2500 Kilogramm. Er erhält 36 Kubikmeter Brennholz. Von den Hausbesitzern ohne eigenes Land erhält er 4 Taler und 45 Groschen. Organistengeld vom Kirchenamt 10 Taler. Ein Ertrag aus der Bewirtschaftung von eigenem Acker und Wiesen 40 Taler. Von jeder Person, die zum Abendmahl geht, erhält er 8 Pfennig. Er erhält eine Graspacht auf den Friedhöfen von 5 Talern. Insgesamt wurde Schulgeld in Höhe von 300 Taler eingenommen. Er bekommt 20 Würste und 20 Brote als Abgabe vom Pastor. Ein Drittel der abgebrannten Wachskerzen von der Christmesse stehen ihm zu. 25 Kilogramm Rübsamen von einem Hof ohne Geld. Also es gab viele Höfe, sag ich mal, die halt kein Geld eingenommen haben, die praktisch nur mit Naturalien getauscht und gehandelt haben.
Ja, ja. Ja. Für das Stellen der Kirchenuhr 2 Taler. Naja.
Ja, da kommen wir auf eine Sache. Die Kirchenuhr war zur damaligen Zeit für die Bevölkerung sehr wichtig.
Ja.
Die Leute hatten im Allgemeinen keine eigenen Uhren. Sie hatten aber gewisse Verpflichtungen, insbesondere Frondienste und Lehnsverpflichtungen bei ihrem Herrn um eine gewisse Uhrzeit. Und alles hat sich also nach der Kirchenuhr gerichtet.
Ja.
Ging die falsch, gab es Ärger. Und der Schulmeister wurde verantwortlich gemacht, dass die Kirchenuhr lief. Das hatte zur Folge, wenn sie nicht lief, musste er einen Fachmann ranholen, der die Uhr repariert hat.
Mhm.
Aufgrund dessen war es zu der Zeit schon üblich, dass der Schulmeister in der Lage war, die Uhr selbst zu reparieren, um das Geld zu sparen.
Mhm.
Ja?
Ja.
Ähnliche Diskussionen kamen auch auf in größeren Dörfern, wo man denn teilweise gesagt hat, ein Schulmeister reicht nicht aus, weil zu viele Kinder da waren. Und es sollte ein weiterer kommen. Die Einnahmen haben sich aber deswegen nicht verdoppelt oder sowas, sondern die zwei sollten sich das dann teilen.
Ja.
Das hat der Schulmeister natürlich abgelehnt. Ja. Aufgrund dessen war es eigentlich üblich, dass er Vertretungen hatte, die von seiner eigenen Familie durchgeführt wurden.
Mhm.
Die Frau hat also mitgeholfen und unterrichtet. Die Kinder wurden von klein auf dazu erzogen und gebildet, auch aushelfen zu können.
Mhm.
Ja? So, dann wollen wir mal noch weitergehen in der Liste des Einkommens. Weidefreiheit für 2 Kühe, 1 Rind und 3 Schweine wurde ihm angerechnet. Für Privatunterricht erhielt er 2 Taler und 40 Groschen. Der Schulmeister, Küster genannt, auch beauftragt, wenn es erforderlich war, den Pastor zu vertreten. Dafür erhielt er beispielsweise für eine Kindtaufe 4 Groschen und 4 Pfennig. Für das Schreiben von 3 Taufpatenurkunden 4 Groschen und 4 Pfennig. Für die Taufe eines unehelichen Kindes 18 Groschen. Die unehelichen Kinder wollte im Allgemeinen der Pastor nicht taufen.
Also
das hat er also damit seinem Küster übertragen.
Damit er nicht in Zwiespalt mit Gott gerät.
Genau.
Ja, ja.
Für Grabreden 39 Groschen. Für Krankenbeicht im Hausen 10 Groschen, für die Orgelpflege 10 Taler und letztlich für die Pflege der Kirchenuhr 3 Taler. Mhm. Also das war die Pflege, Ölen und so weiter, nicht die Reparatur. Die hätte er selbst bezahlen müssen. Mhm. Das war also das Gesamteinkommen für die Küsterfamilie, sage ich mal so. Ja? Und von den 2,5 Tonnen Getreide, die er bekommen hat, da hat er dann auch wieder getauscht.
Ja, ist klar.
Ja? Fleisch und Wurst gegen eingetauscht. Mhm. Ja? Und das war, wie gesagt, 1800. Mhm. Ja, langsam ist dann aber der Berufsethos des Schulmeisters halt einen größeren Stellenwert bekommen.
Ja.
Und wie ich vorhin schon gesagt habe, es haben sich dann auch Menschen auf die Fahne geschrieben, Lehrer zu werden und damit ihr Leben zuzubringen. Und das waren Menschen unterschiedlicher Schichten. Teilweise waren es auch Pfarrer, die keine Einstellung bekommen haben, ne? Oder ja, andere Leute, die eine gewisse Bildung hatten, die nicht unbedingt auf Karriere geschaut haben, sondern die das, gibt es ja heute auch, ne, gibt ja heute auch Sozialarbeiter und die studiert haben, die das ganz einfach als ihre Passion betrachtet haben.
Ja, und hier steht ja die Jahreszahl 1800 und so, denn wenn das noch 50 Jahre später oder 40 Jahre später, da setzte ja dann auch schon ein bisschen die Verstädterung ein und waren ja dann auch schon wieder andere Ansprüche an die Bildung angesagt. Na gut, wenn du richtig tief im Harz wohnst, da hat sich das vielleicht noch nicht so ausgewirkt, aber ich denke mal, wer so ein bisschen schlau war und Geld hatte, hat auch versucht, den Kindern ein bisschen Bildung
die
mit Bezahlung zu.
Ja, ja, aber das
hat ja dann zugenommen.
Die Landbevölkerung halt nicht. Ja. Und als das mit den Volksschulen losging, gab es ja praktisch gar nichts. Ne? Die haben in der Küsterei dann sind die unterrichtet worden. Anfangs meistens in Art Stellen, komplett ohne Sitzgelegenheiten. Die haben auf der Erde gesessen. Mhm. Ne? Mhm. Und als Unterrichtsmittel hat einzig und allein die Bibel und die Gesangsbücher gehalten. Mhm. Schulbücher gab es nicht. Mhm. Ne? Was eine besondere Herausforderung war, war das Schreiben. Es gab weder Schreibgeräte,
und noch keine Schriftverfahren.
Ja, sowieso nicht. Die sind erst später erfunden worden.
Das war nicht
wann
die erfunden worden.
Ja, es gab weder Schreibgeräte, noch gab es Papier. Oder wenn ich auf der Erde sitze, kann ich ja sowieso, selbst wenn ich ein Blatt Papier in der Hand habe, schlecht schreiben. Ja. Das war echt am Anfang Herausforderung. Das hat sich so dann mit der Zeit entwickelt. Mhm. Ne? Aber die ersten Schulbänke, wie wir sie noch kennengelernt haben, und Füller- und Schiefertafeln oder sowas, das ist alles erst Ende des 19. Jahrhunderts gekommen, in den Volksschulen. Mhm. Ja. Und dann ist es ja auch noch so gewesen, dass der Schulmeister alle Altersstufen unterrichtet hat. Da saßen also Kinder von der ersten praktisch bis zur, ne, sage ich jetzt mal, 8. Klasse, je nachdem, wie es gesetzlich festgelegt war dort. Ne? Und das ist natürlich auch für den Lehrer eine Herausforderung. Ja, und anfangs war man dort mit den Schulgesetzen recht großzügig. Es wurde natürlich dann auch ausgenutzt von der Bevölkerung. Sie hatten alle Entschuldigungen, warum sie ihre Kinder nicht schicken konnten. Ja, ja. Späterhin dann im 19. Jahrhundert war es wirklich dann die Schulpflicht, die wurde durchgesetzt. Ja. Und die Eltern, die ihre Kinder nicht geschickt hatten, die mussten zunächst Strafe bezahlen. Und das ging bis hin zu Gefängnisstrafen. Mhm. Ja. Ja, man muss sich bloß noch mal durch den Kopf gehen lassen, dass das alles noch gar nicht so lange her ist.
Und in wie vielen Gegenden der Welt auch keine Schulen gibt, ja, wenn man sich das vor Augen hält, ja.
Und wie schnell das dennoch damals alles ging, ja.
Ja.
Denn kurze Zeit später, sage ich mal, im 19. Jahrhundert, zu Beginn des 19. Jahrhunderts, hat ja auch die industrielle Revolution eingesetzt.
Ja, das
es gab
ich
also schon
auch,
viele, viele gut ausgebildete und studierte Leute. Ne? Es gab Fachleute, es gab Ingenieure, es gab Physiker, es gab Naturwissenschaftler, ne, die das Ganze vorangetrieben haben.
Ja, ja. Und auch die Universitäten haben sich ja dann zu der Zeit auch immer weiter
entwickelt.
Ja.
Ja, das macht ja auch viel aus.
Ja. Es gab ja denn damals, ist ja schon aufgekommen, dass es schon erste Stipendien gab, auch für ärmere Kinder, wo man erkannt hatte, dass die besondere Begabungen hatten. Das gab es ja davor gar nicht, sondern da hing es ja einzig und allein vom Geldbeutel der Eltern ab, die dann ihre Kinder irgendwo hinschicken konnten. Ja, das sollte man immer nicht vergessen. Und heutzutage sind wir manchmal, wenn ich immer diese ganzen Diskussionen um Schule und Schüler höre, ne, wie prädestiniert wir doch heutzutage sind.
Ja.
Ja? Ich beispielsweise zusammen natürlich mit meiner Frau, wir bezahlen seit gut 10 Jahren das Schulgeld für ein Mädchen in Kenia.
Mhm.
Ja? Und das ist dort auch unter einfachsten Bedingungen, unter wirklich einfachsten Bedingungen.
Ja.
Aber sie kann mittlerweile uns Briefe schreiben.
Na, das ist doch gut.
Ja. Auch in Englisch.
Ha.
Sie hat ja anfangs nur ihre eigene afrikanische Sprache dort gehabt.
Das ist ja auch das Wichtigste erstmal.
Hat also, ich glaube in den 6 Jahren bis jetzt, doch, ist sie zur Schule geht, dort so einiges gelernt.
Mhm.
Ja.
Ja, Sie können sicher noch Ihre eigenen Gedanken über das Schulwesen machen. Wir verabschieden uns recht herzlich von Ihnen bis zum nächsten Mal. Ihre Konstanze Holthoff und Bernd Sternal. Machen Sie es gut und tschüss.